Allgemein habe ich mich gefragt, wie kann man sich als Autorin oder schreibende Frau in eine literarische Tradition stellen, die männlich geprägt ist?
Und wenn man sich heute so Archivbefunde anschaut, dann haben Frauen auf jeden Fall im Schnitt die längeren Kriegstagebücher in dieser Zeit geführt. Den Krieg also viel exzessiver festgehalten.
Jetzt ist natürlich interessant, dass wir eine Frau haben, die Chronika schreibt, die aber nicht über den urbanen Raum schreibt.
Aber ich denke, das, was man eigentlich möchte, ist nicht nur Geld, sondern ein Buch zu haben.
This is what pressure makes you do. You burn everything you had, burn everything you had. This is what parents can make you do. Uneducated brat, uneducated brat.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mikroform. Wir, Marilia Jüng, Marie Tschernikow, Madalena Casarini und ich, Lara Helder, begrüßen euch zur dritten Folge unseres Gender Features. Nachdem es um Texte ging, die über Frauen geschrieben wurden und an Frauen adressiert waren, geht es nun darum, kleine Formen ins Auge zu fassen, die von Frauen geschrieben wurden, und danach zu fragen, welchen Stellenwert sie jeweils für die schriftstellerische oder publizistische Produktion von Frauen haben.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
Bevor die unterschiedlichen Protagonistinnen bzw. die unterschiedlichen Schreiborte oder Genre eingeführt werden, um die es in dieser Episode gehen soll, möchte ich zuerst unsere kleine Gesprächsrunde kurz vorstellen, die sich auf Zoom zusammengefunden hat. Übrigens weicht die Soundqualität in unserer Zoom-Schalte etwas voneinander ab, weil wir uns aus Frankfurt, Berlin und Wien dazu geschaltet haben. Marilia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeitet im Bereich der Komparatistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie beschäftigte sich in ihrer Doktorarbeit, die sie innerhalb unseres Graduiertenkollegs schrieb, mit lateinamerikanischer Reiseprosa bei Gabriela Mistral, Mario Jandrade und Henri Michaux, und widmet sich nun in ihrem Postdoc-Projekt der weiblichen Autorschaft und Mehrsprachigkeit in der europäischen Aufklärung. Marie arbeitet seit September 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Museum in Berlin und promovierte ebenfalls in der ersten Kohorte unseres Graduiertenkollegs zum Thema Kleines Tagebuch, Großer Krieg, Diaristik im Ersten Weltkrieg zwischen Alltagspragmatik und Privathistoriografie. Madalena ist, wie ich auch, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Teil der zweiten Kohorte unseres Graduiertenkollegs und beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit dem Thema Randnotizen der Justiz und den Presseberichten von Gabriele Tergit, Colette und Else Feldmann. Madalena, am besten wir starten gleich mit Tergit und Colette. Was hat dich denn an den beiden so fasziniert?
Ja, vielen Dank, Lara. Ich werde ein paar Worte erzählen zu meinen beiden Autorinnen, die zu verschiedenen Generationen gehören. Es gibt 20 Jahre zwischen den beiden und trotzdem waren sie gleichzeitig tätig als Journalistin in den 20er Jahren. Ich werde einfach ein paar Dinge erzählen. Vielleicht als Erste, warum ich mich mit Gerichtsreporterin beschäftige und warum diese kleine Form interessant ist als journalistische Form, die von Frauen geschrieben wurde in der Zwischenkriegszeit. Die Gerichtsberichte sind eine Gattung, die keine juristische Ausbildung mehr erfordert zwischen den beiden Weltkriegen. Es ist ein Genre, das keine Professionisten braucht, der Jura, sondern man braucht nur die Begabung, aus kleinen Fällen neue Facetten der Großstadt zu erzählen. Deswegen ist er auch ein Genre, das für die neuen Generationen von Reporterinnen interessant ist. Vielleicht muss man auch bedenken, dass in dieser Zeit die Teilnahme von Frauen an juristischen Institutionen zur Debatte steht. Die ersten Rechtsanwältinnen werden in Frankreich zum Beispiel im Jahr 1900 zugelassen. Für die erste Richterin muss man allerdings lange warten, sogar 40 Jahre. Also die erste Richterin tritt in Frankreich ihr Amt im Jahr 1946, also nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland ist die Situation ein bisschen anders. weil es wird 1922 ein Gesetz verabschiedet, das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege, also genau vor 100 Jahren. Und nach diesem Gesetz 1922 werden gleich die erste Rechtsanwältin zugelassen und ein paar Jahre später, also 1930, treten auch die erste Richterin ihr Amt. Also wir sind in einer Situation, wo es nicht selbstverständlich ist, dass Frauen Stellung zu juristischen Themen nehmen, und diese feuilletonistischen kleinen Formen bieten eine sehr wertvolle Möglichkeit dazu. Das ist, ich denke, ein wichtiger Punkt. Sidonie Gabrielle Colette ist 1873 in Burgund geboren und sie zieht erst 20 Jahren mit ihrem Mann Willy nach Paris. In Paris, also Willy ist ein Journalist und zusammen mit Willy schreibt sie ihre Romanserie der Claudine. Diese Serie von Romanen erscheinen zwischen 1909 und 1903. Das Problem ist, dass diese Romane nur unter dem Namen von Willy erscheinen und später wird diese Situation einen heftigen Streit über die Autorschaft zwischen den beiden auslösen. Gleichzeitig beginnt Colette eine Karriere als Varietätskünstlerin und Pantomime. Und erst nach dem Trennen von Willy und nachdem sie auch erfolgreiche Romane, zum Beispiel La Vagabonde 1910, veröffentlicht hat, dann fängt sie ihre Karriere als Journalistin an. Also sie ist schon damals zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Name. Und sie fängt ihre Karriere für eine sehr große Zeitung, Le Matin, eine Zeitung, die zwischen 1907 und 1913 ihre Auflage vermehrt, also von 650.000 bis zu 1 Million Exemplaren pro Tag. In dieser Zeitung schreibt Colette regelmäßig Feuilleton und auch Gerichtsberichte. Gabriele Tergit hat eine ganz andere Karriere. Sie kommt aus einer Berliner Familie von Fabrikanten, eine jüdisch-deutsche Familie, und besucht eine soziale Frauenschule, also die soziale Frauenschule Alice Salomon. Später promoviert sie sogar in Geschichte. Man muss bedenken, sie ist 20 Jahre jünger als Colette, also eine andere Generation. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg beginnt eine regelmäßige Tätigkeit als Journalistin. Und zwar erst für das Berliner Börsenkurier und dann bei dem Berliner Tageblatt, wo sie fantastische Anstellungsbedingungen bekommt und für den Lokalteil der Zeitung schreibt, meistens Gerichtsreportage. Und dabei steht sie ein bisschen im Wettbewerb mit einem anderen Feuilletonisten der Zeit, Paul Slink-Schlesinger, der für die Vossische Zeitung tätig ist und diese Gattung in Berlin neu erfindet. Theodor Wolf, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, stellt Tergit ein, um genau dasselbe für seine Zeitung zu haben. Das sind meine beiden Autoren.
Ja, vielen Dank, Madalena. Mit dem Projekt von Marie bleiben wir auch erst einmal in Europa. Marie, mit welchen Quellen bzw. mit welchen Kleinformen, die von Frauen verfasst wurden, hast du dich denn beschäftigt?
Ja, also die Texte, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind ungefähr noch 10 Jahre vor den Gerichtsreportagen von Colette und Tergit entstanden. Und es sind aber eben auch kleine Formen, an die man die Frage stellen kann, inwiefern waren sie gerade Frauen vorbehalten und inwiefern waren sie vielleicht eine besonders zugängliche Form und aber auch, wie haben Frauen das Genre verändert. Und ja, sozusagen zur Frage, ist das Tagebuch eine weibliche Form oder eine Form für Frauen? Gibt es also eine ganze Forschungsdebatte, die sich immer wieder an diesen Fragen entlanghangelt, der Zugänglichkeit, der Integrierbarkeit in den Alltag? Aber was mich tatsächlich interessiert hat, ist ja das Kriegstagebuch und das ist eine eher Männern vorbehaltene Gattung, weil ja zu dieser Zeit der Krieg wirklich sehr stark männlich konnotiert war. Ich habe mich gar nicht mit einem oder zwei Autorinnen ganz im Detail beschäftigt wie Madalena, weil das dem Phänomen der Kriegsdiaristik auch gar nicht so richtig gerecht werden würde, denn es war tatsächlich ein Massenphänomen. Und ich glaube, gerade wenn man die Masse der Schriften betrachtet, dann findet man ganz typische Muster und dann kann man auch mehr darüber sagen, inwiefern eben gerade diese kleine Form von Frauen erobert wahrgenommen wurde in der Kriegszeit. Deswegen würde ich vielleicht einfach zu Beginn kurz ich nenne sie einfach mal typische Diaristin der Kriegszeit beschreiben. Die hatte vorwiegend zwei Schreiborte. Einerseits finden wir hier all jene Mädchen, jungen Frauen, mittelalten Frauen aus bürgerlichen Familien, in denen das Tagebuchschreiben seit Generationen praktiziert wird. Als eine Technik des Selbst, könnte man vielleicht mit Foucault sagen. Und zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist es tatsächlich so, dass Tagebücher kanonische Geschenke sind zum 14. Geburtstag. Vielleicht die Schwester schon geschrieben hat, ältere weibliche Verwandte. Das heißt, es ist eigentlich eine durch und durch verbreitete Form, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es schon eine Subjektbetrachtung im Tagebuch gibt, die allerdings sehr selbstzensiert ist, was auch daran liegt, dass diese Tagebücher in viele Leseprozesse eingebunden sind innerhalb der Familie. Und zu Beginn des Krieges ändert sich das Ganze insofern, als eben viele männliche Familienmitglieder im Krieg, im Feld sind und sich die Frauen nun dazu verhalten müssen. Und an dieser Stelle werden diese Tagebücher, die bislang oft persönlich, auch intim geführt wurden, ganz häufig in Kriegstagebücher umgewandelt. Das heißt, das Selbst wird sehr stark ausgeblendet und stattdessen wird der Krieg dokumentiert. Und wenn man sich heute so Archivbefunde anschaut, dann haben Frauen auf jeden Fall im Schnitt die längeren Kriegstagebücher in dieser Zeit geführt und den Krieg also viel exzessiver festgehalten. Der zweite Schreibort, auf den wir heute vielleicht auch noch zurückkommen können für Frauen oder Mädchen der damaligen Zeit, ist die Schule. Und da gibt es vielleicht auch Traditionslinien, die man aufmachen kann, den Aufsatz zum Beispiel. Aber tatsächlich wird das Tagebuch in den Schulunterricht integriert als eine gelenkte, angeleitete Tätigkeit. Diese ist genau wie das Schreiben in der Familie sehr stark öffentlich. Das heißt, die Tagebücher werden vorgelesen, sie werden kontrolliert. Sie werden vielleicht sogar in Auszügen in Fachzeitschriften veröffentlicht, wobei dann häufig der Lehrer seinen Namen auf die Publikation setzt und die zahlreichen Autorinnen anonym bleiben.
Das sind zwei interessante Schreiborte, die du uns vorgestellt hast. Wie schon angedeutet, bewegen wir uns mit den nächsten Beispielen nach Lateinamerika. Marilia beschäftigt sich mit kleinen Formen, die ebenfalls vom Tagesgeschehen geprägt werden, nämlich vor allem mit der Chronika.
Ja, da gibt es tatsächlich auch schon jetzt vielfache Parallelen zu den Autorinnen oder zur typischen Diaristin, die Marie auch gerade vorgestellt hat. Die Schule ist auch für meine Autorin ein sehr wichtiger Ort. Ich habe mich mit Gabriela Mistral beschäftigt, die sich in ihren Prosaschriften auch immer als La Maestra, also als Lehrerin, selbst bezeichnet hat und die heute in Lateinamerika als La Maestra de America gilt, also die Schulmeisterin, die Lehrerin Lateinamerikas. Also auch ein sehr wichtiger Konnex zur Pädagogik und zur Schule als Ort. Darauf komme ich gleich noch genauer zu sprechen. Wenn ich Gabriela Mistral kurz vorstellen würde, dann ist natürlich wichtig, sie zeitlich in etwa zu situieren. Also sie ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren in Valle del Qui in Chile, einem sehr abgelegenen Ort, und ist gestorben in den USA. Und diese beiden Orte stehen eigentlich schon paradigmatisch für ihren Lebensweg. Also sie ist sozusagen aus der chilenischen Provinz gekommen und hat Lateinamerika und Nordamerika sehr intensiv bereist, war auch lange in Europa, was eben auch damit zusammenhängt, dass sie Diplomatin war und für Chile unterwegs war im diplomatischen Dienst. Sie hat als erste Lateinamerikanerin den Nobelpreis erhalten 1945 und war auch die allererste Frau der spanischsprachigen Welt. Obwohl sie eben diesen sehr prestigeträchtigen Preis erhalten hat, gibt es nur sehr wenige Schriften von ihr, die ins Deutsche übertragen wurden. Also auch das war etwas, womit ich in meiner Dissertation ja nicht zu kämpfen hatte, aber was mich beschäftigt hat, weil ich eben auch ihre Schriften übersetzt habe, mit denen ich mich beschäftigt habe. Sie hat verschiedene kleine Formen geschrieben. Primär ist sie aber als Lyrikerin bekannt und auch dafür hat sie ihren Nobelpreis bekommen. Also bekannte Werke von ihr sind Tala, Desolación, Sonetos de la Muerte. Da könnte man noch andere nennen. Sie hat auch ein bekanntes Tagebuch geschrieben, Bendita mi lengua sea. Aber ich habe mich eben mit ihren Chronicas beschäftigt, also Texten, die vor allem in der Zeitung publiziert wurden, in verschiedenen Zeitschriften, aber eben auch mit kurzen Prosaschriften, die sie in einem Schulbuch veröffentlicht hat. Zur Chronika kommen wir vielleicht später noch etwas ausführlicher. Wenn ich aber noch mal kurz auf den Kontext der Schule zurückkomme, denn das ist eigentlich die Geschichte, von der ausgehend ich auch mein Buch geschrieben habe. Dann war es eben so, dass Gabriela Mistral, wie gesagt, ich habe sie als Lehrerin eingeführt Und sie sollte eigentlich auch die Weltbühnen der Literatur sozusagen als Lehrerin betreten. In den 20er Jahren wurde sie eingeladen nach Mexiko vom mexikanischen Bildungsminister José Vasconcelos, um dort an einer Schulmission mitzuarbeiten. Er war eben auf sie aufmerksam geworden und Mistral hatte eben auch diese Doppelrolle, also sowohl Schriftstellerin als auch Pädagogin. Und das war natürlich für dieses Bildungsprojekt in Mexiko sehr interessant. Und im Kontext dieser Reise ist ein Schulbuch entstanden, Lecturas para Mujeres, Lektüren für Frauen, in dem Mistral verschiedene kleine Formen versammelt hat, verschiedene kleine Prosatexte, die sie für wichtig erachtete, um die spanische Sprache zu erlernen. Aber auch eigene Texte waren in diesem Schulbuch mit eingebunden. Und einer dieser Texte war Silueta de la India Mexicana, Silhouette der mexikanischen Autochtonen, den ich auch in meiner Studie untersuche. Das nochmal, um das so ein bisschen auch stark zu machen, dass wir eben bei diesen kleinen Formen, die von Frauen geschrieben wurden, vielleicht paradigmatische Schreiborte haben, zumindest in unserer Runde hier einmal die Schule, dann den Gerichtssaal beziehungsweise eigentlich den Vorderraum zum Gerichtssaal.
Schön zusammengefasst, Marilia. An euren Themen zeichnen sich Schreiborte ab, die für schreibende Frauen exemplarisch sind. Was mir bei der Vorstellung eurer Arbeitsthemen auch aufgefallen ist, ist, dass sich Frauen im 20. Jahrhundert oft Doppelrollen aneignen und nicht nur Schriftstellerinnen sind, sondern auch Kriegs- oder Gerichtsreporterinnen, Diplomatinnen, Chronistinnen oder Lehrerinnen. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie die schreibenden Frauen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, auf ihre marginalisierte Situation reagieren. Entwickeln sie bestimmte Strategien, um sie zu überwinden? Und gibt es da vielleicht sogar ein emanzipatorisches Moment? Ja, ich sehe, dass sich Marie meldet. Ja, Marie.
Ja, also du hast ja diese marginalisierte Rolle angesprochen und da finde ich es auf jeden Fall interessant, dass sich Autorinnen von Tagebüchern beginnen, als Reporterinnen zu bezeichnen. Das ist natürlich zum einen dem Kriegsgeschehen geschuldet, dem man zuschaut, über das man berichtet. Man ist ständig in Präsenz von Zeitungen, von Extrablättern und so weiter. Also diese massenmediale Kultur bildet dafür einen Hintergrund. Aber interessant ist eben auch, dass es im Ersten Weltkrieg kaum Kriegsreporterinnen gab. Ja, es gab eine bekannte österreichische Kriegsreporterin, Alice Schalek. Colette hat tatsächlich auch eine Kriegsreportage über Verdun geschrieben, von der ich aber gar nicht weiß, ob sie im Krieg auch veröffentlicht wurde. Genau, und für Deutschland ist mir jetzt gar kein Beispiel bekannt. Aber ja, hier findet sozusagen so ein Rollenwechsel statt und das eigene Schreiben wird dadurch natürlich auch enorm aufgewertet.
Vielleicht kann ich gleich etwas dazu sagen. Zum Thema Kriegsreporterin ist, wie du, Marie, gesagt hast, Colette, denke ich, auch ein interessantes Beispiel. Und es ist auch deswegen interessant, weil eine Art obligatorische Wechselwirkung mit der Diaristik gibt. Also Colette schreibt während dem Ersten Weltkrieg, als Frau darf sie nicht an die Front reisen. Mag sie das aber trotzdem, sie geht nach Verdun, wo ihr Mann Henri de Jouvenel gerade ist und sie muss das undercover machen. Nachträglich kann sie diese Berichte trotzdem veröffentlichen. Das mag sie noch während des Kriegs Und sie macht das auch in einer Sammlung von Berichten, die heißt Les Orlans. Das ist ein typisches Verfahren von Colette, die extrem viele kleine Formen schreibt und dann jede 2-3 Jahre Sammlungen herausgibt zu einem Thema oder mit einer gewissen Choreografie. Und sie gibt sogar 2 Sammlungen über die Reportagen oder Texte, die sie während des Ersten Weltkriegs schreibt. Und zwar eine Sammlung während des Kriegs und eine danach. Was interessant ist, ist, dass die Reportagen, die sie schreibt, während des Kriegs tauchen unter dem Titel Journal de Colette auf. Diese Reportagen mussten irgendwie unter dem Genre Journal erscheinen, um wahrscheinlich zu legitimieren, dass die Perspektive eine Frau sind. Und zugleich gehören sie zum Genre der Impression, also manchmal werden auch als Impression bezeichnet, weil es muss etwas sein, was unmittelbar zugänglich, also auch zum Beispiel der Alltag zu Hause, nicht unbedingt eine Beschreibung der Ereignisse, sondern des Alltags in Paris oder in Rom, wo kein Krieg zu sehen ist, aber etwas zu spüren ist. Und diese Spuren, diese unmittelbare Aufzeichnung auf dem Körper der Frau, auch wenn sie eine gewisse Entfernung aus dem eigentlichen Ereignis hat, ist schon eine Art Gebot, eine Legitimierungsstrategie jedenfalls für diese Schreibweise.
Ja, vielen Dank, Maddalena. Da überschneiden sich ja tatsächlich die Gegenstände von dir und Marie ein wenig. Marilia, vielleicht könnte ich dir die Frage nach der marginalisierten Rolle der Frau auch schon mit der Anschlussfrage stellen, wie da das Genre der Chroniker dabei hereinspielt, mit dem Mistralia sehr selbstbewusst umgeht.
Also wenn ich jetzt bei diesem Schulbuch bleibe und da jetzt eben die Autorinnenstimme von Gabriela Mistral untersuche, da könnte man sagen, dass es eigentlich ein Schwanken ist. Es ist eigentlich beides. Auf der einen Seite bezeichnet sie sich nur als La Recopiladora, also als Sammlerin, was auch nicht ganz dem entspricht, was das Schulbuch dann am Ende ist, nämlich auch eine Sammlung ihrer eigenen Texte. Und auf der anderen Seite gibt es da aber ein sehr großes Selbstbewusstsein, das spürbar wird, denn sie sagt, sie möchte eigentlich mit diesem Buch auch nichts anderes als den Beginn machen für die Gründung einer weiblichen Literaturtradition. Und das findet man auch in anderen Texten wieder, in einem Text beispielsweise, in dem es um Kastilien geht, wo die Erzählinstanz mit Teresa von Avila durch die Landschaft streitet und darüber nachdenkt, wie denn eine weibliche Literaturtradition begründet werden kann. Das ist natürlich auch, sind Texte, die aus den frühen 20er Jahren stammen. Da hatte Mistral noch nicht den Nobelpreis, da war sie noch nicht die bekannte chilenische Lyrikerin und Diplomatin, zu der sie dann später werden sollte. Aber dieses Schwanken finde ich trotzdem bemerkenswert. Und dann ist natürlich interessant, dass sie dann später im Verlauf ihrer schriftstellerischen Karriere auf die Form der Chronika zurückgegriffen hat, die weiblich konnotiert war, aber vor allem von Männern geschrieben wurde. Diese weibliche Konnotation kann man bei verschiedenen Schriftstellern Lateinamerikas nachempfinden, beispielsweise beim brasilianischen Realisten Machado de Assis, dem großen brasilianischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Der hat eine Chronika über die Geburt der Chronika geschrieben. Also der Titel, den würde man tatsächlich so übersetzen, die Geburt der Chronika, un Nacimiento da Chronica. Da erzählt Machado de Assis, dass der Beginn der Chronika das Gespräch zweier Nachbarinnen war, die zusammen über den Tag debattierten und dann von einem Thema auf das andere zu sprechen kommen. Und dann sagt Machado de Assis, eis a origen da Chronica, so wurde die Chronika geboren. Also sprich, die Chronika ist das Produkt, das Resultat aus einem weiblichen Gespräch, aus dem Gespräch zweier Nachbarinnen. Das hat natürlich auch was sehr Alltägliches, Triviales. In dieser Chronika über die Geburt der Chronika erfährt man auch, dass es eigentlich um Klatsch und Tratsch geht, also auch weiblichen Gossip, der da verhandelt wird. Es wäre so ein Beispiel dafür, dass eben die Chronika in der Literaturgeschichte weiblich konnotiert wurde. Das findet man dann auch noch in der argentinischen Literatur, zum Beispiel bei Roberto Arlt in seiner Chronika Dos Ancianas y el Autor, zwei ältere Damen und der Autor. Da wird im Prinzip diese Konnotation von Machado de Assis weitergeführt. Jetzt ist natürlich interessant, dass wir eine Frau haben, die Chronikas schreibt, die aber nicht über den urbanen Raum schreibt. Das ist sozusagen das Novum auch bei Gabriela Mistral, sondern es geht dezidiert um die ruralen Räume und auch die ruralen und weiblich konnotierten Erfahrungswelten. Also man kann sagen, das ist eine Art und Weise, sich in diese Gattung einzuschreiben und die auch markant, signifikant zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das unsere unterschiedlichen Projekte eint, dass es entweder keine Gattungspoetik gibt für diese Formen oder die Regeln sozusagen signifikant verändert werden.
Absolut, das ist ein wichtiger Aspekt und auf die Frage der Gattungspoetik kommen wir später auch noch einmal zurück. Marie würde sich jetzt noch einmal zu Wort melden.
Ein Punkt, der mir gerade noch mal aufgefallen ist, zur Frage der marginalisierten Rolle. Dieser Aspekt der Frau als Sammlerin, dass sich also Mistral selbst so bezeichnet. Dann, Maddalena, hast du vorhin gesagt, Colette gibt ihre gesammelten Reportagen als Sammlung heraus. Diese Tagebücher, die ich mir angeschaut habe, die sind natürlich eigentlich auch nichts anderes als Sammlungen von wirklich allem Möglichen, also Postkarten, Gedichten, Zeitungsausschnitten, Blümchen, immer wieder Kommentaren, aber das scheint mir so ein interessanter Aspekt zu sein.
Ein guter Punkt und vielleicht drei Gedanken dazu. Zum Ersten würde ich gerne sagen, man kann nicht bei allen diesen Autorinnen von Marginalisierung reden, weil zum Beispiel Colette wird in diesem Fall nicht marginalisiert in ihre journalistische Tätigkeit. Sie darf, und das ist eine sehr große Ausnahme, alles von Anfang an mit ihrem Namen, also eigentlich ist es ihr Nachname, aber sie macht daraus ihren Kunstname. Sie unterschreibt alles und das ist auch eine Werbung für die Zeitung, weil sie eine große Prestige hat. Ich denke, die kleine Form hat einen schnellen Takt. Sie kann Geld verdienen durch diese unglaublich umfangreiche Produktion, genau wie auch Tergit Geld verdienen kann. Also das macht sie vor allem finanziell unabhängig. Aber ich denke, das, was man eigentlich möchte, ist nicht nur Geld, sondern ein Buch zu haben. Die Form Buch ist immer noch die Form, wodurch man eigentlich die Prestige hat. Und es ist natürlich am besten ein Roman, aber auch diese Sammlungen, sie sind nicht mehr flüchtige kleine Formen, die so auftauchen und wieder verschwinden und vergessen werden. Sie werden verkauft, sie sind zu erwerben.
Stimmt, Maddalena. Allein durch das Buchformat kann natürlich schon so etwas wie Prestige generiert werden. Natürlich kann die Selbstbezeichnung als Sammlerin, wie Marie es angedeutet hat, aber auch als Bescheidenheitsgestus genutzt werden. Welche Strategien könntest du, Marilia, bei der Veröffentlichung der Chronica beobachten?
Weil ich eben auch schon davon gesprochen habe, inwiefern Mistral eben diese Regeln der Gattung umkehrt und dehnt und sich eine eigene Art der Chronica erschafft. Da ist eigentlich auch interessant, dass es bei Mistral gar nicht so sehr um das Aktuelle geht, was eigentlich aber typisch für die Chronica ist. Also in dem anderen Beispiel, in dem es um meine Studie geht bei Mario Giandragi, da haben wir einen ganz starken Impetus, sich in die Gegenwart einzuschreiben. Da merkt man auch, das ist auch eine Parallele zu dem, was Maddalena gerade gesagt hat, dass es auch darum geht, sich finanziell abzusichern durch dieses beständige Schreiben. Das beeinflusst auch die Sprache. Also es sind auch Texte, die zugänglich sind, die auch schnell gelesen werden können. Das alles ist aber bei Mistral eigentlich ganz anders. Also ihr Spanisch ist sehr dicht, sehr schwierig, steht eigentlich konträr zu der Zugänglichkeit dieser kleinen Form. Von daher ist es auch nochmal ein Beispiel dafür, inwiefern sie gar keinen typischen Chronikers schreibt. Hinzu kommt noch, dass es sehr oft in diesen Texten um das Vergangene geht, was auch beachtlich ist, gerade wenn es um Reiseerfahrungen geht, die immer sehr oft auf dieses "Ich war hier, ich habe das und das gesehen", also auch eine Art Augenzeugenschaft abzielen. Und bei Mistral wird aber sehr vieles von diesen Reisebildern, vor allem Mexiko, spielt da eine übergeordnete Rolle, wird aus dem Gedächtnis, aus der Erinnerung heraus erzeugt. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, auch noch mal ganz gut zu dem fasst, was Maddalena gerade ausgeführt hat, ist auch die Form des Buches. Also man merkt bei sehr vielen lateinamerikanischen Autoren, die Chronicas geschrieben haben, dass sie wissen, dass das eine sehr ephemere Form ist und dass sie eigentlich im Prinzip versuchen, sich selbst zu archivieren, indem sie dann irgendwann Jahre nach der Publikation dieser Chronicas selbst nochmal Bücher herausgeben, in diese Chronicas versammelt werden. Also auch bei dem brasilianischen Autoren, mit dem ich mich beschäftigt habe, Mario Giandragi, auch er war darum bestrebt, eben diese Chronicas später dann zu sammeln und sein Best-of sozusagen zu publizieren. Os Filhos da Canjinha hieß diese Publikation, Canjinhas Kinder. Das gibt es aber bei Mistral ebenso wenig. Es gibt eigentlich eher eine andere Tendenz, und zwar die Idee sozusagen, diese Chronicas zu übersetzen oder in anderen Medien zu publizieren. Also man trifft sehr oft auf Texte, die mehrfach publiziert wurden. Also beispielsweise auch ein Text, mit dem ich meine Studie beginne, zur mexikanischen Landschaft, El Paisaje Mexicano, in dem es um das Valle de México geht, also um das Tal, das um Mexiko-Stadt herum gelegen ist. Dieser Text wurde beispielsweise zuerst auf Spanisch veröffentlicht und dann Jahre später, also kurze Zeit später, auch auf Französisch in der sehr wichtigen Zeitschrift Revue de l'Amérique Latine. Da merkt man eben auch, dass das eine andere Strategie war, also nicht so sehr die Selbstarchivierung, sondern eher die Streuung der Publikation, dass sozusagen diese Texte von möglichst vielen Menschen gelesen wurden. Also auch nochmal eine Art und Weise, anders mit dieser Form der Chronica umzugehen.
In unserem Gespräch ist immer wieder deutlich geworden, es gibt bestimmte Orte und Zeiten für das weibliche Schreiben und auch für das Schreiben von kleinen Formen. Der Zwischenraum ist hier genannt worden. Mich würde noch einmal interessieren, ob der Haushalt für eure Projekte ein zentraler Raum ist und welche Rolle die Alltäglichkeit für das Schreiben spielt.
Da kann ich ganz gut vielleicht als Erste antworten. Also tatsächlich ist das auch ein Punkt in der Forschungsgeschichte des Tagebuchs, der immer wieder hervorgehoben wird, dass Frauen Tagebücher schreiben aufgrund der leichten Zugänglichkeit und leichten Integrierbarkeit in den Alltag. Wenn man jetzt konkreter Quellen oder Texte anschaut, findet man vielleicht an einem bestimmten Zeitpunkt Haushaltsbücher, die dann übergehen in eher persönlichere Tagebücher, Beobachtungen, die über den Haushalt hinausgehen. Aber generell würde ich jetzt diesen Schreibort Haushalt auch nicht zu stark machen, vor allem nicht mehr im Ersten Weltkrieg. Ja, es ist einfach eine sehr flexible Form, die man überall mit hinnehmen kann und die ja auch wirklich den öffentlichen Raum sucht, wie ich das jetzt bereits dargelegt habe.
Also ich glaube, beim Beispiel Mistral ist es auch vielleicht eher ein Spannungsverhältnis, weil Mistral die öffentliche Intellektuelle ist in der lateinamerikanischen Literatur, vielleicht nicht die einzige, aber eine sehr präsente öffentliche Person und natürlich auch die Chroniker den öffentlichen Raum sucht. Was trotzdem interessant ist, ist, dass diese Texte, ich gehe jetzt wieder vom Beispiel dieser Texte über Mexiko aus, dass da sehr oft die Beobachtungen vom Haus aus geschildert werden. Was ich aber eher so deuten würde, es geht konkret um den Blick auf den Ixtlahuatl, den höchsten Berg in diesem Tal. Und da ist eben interessant, der Berg wird nicht bestiegen, wird sozusagen nicht erobert, der Raum wird nicht sozusagen versucht, angeeignet zu werden, sondern es ist eine Beobachtung, die vom Haus ausgeht, also die auch wieder das Alltägliche unterstreicht, was auch gerade, wenn es um die Spannung zur Gattung Reisebericht geht, spannend ist, weil es ja bei Reisen eigentlich um das Außergewöhnliche geht, das Abenteuer. Das wird eben auch umgekehrt bei Mistral, was jetzt nicht irgendwie weiblich konnotiert werden muss, aber was auch in Bezug auf die dekoloniale Richtung dieser Texte interessant ist.
Ja, vielleicht zwei Punkte. Ich würde erstmal sagen, interessant ist an Reportagen zum Beispiel, dass es zwei Momente vielleicht, wo man schreiben soll. Einmal beim Geschehen, zum Beispiel im Gerichtssaal, wenn man bei der Festnahme von einer Gruppe von Verbrechern teilnimmt. Für Fotos ist ein bisschen zu früh, aber Notizen zu machen ist natürlich die beste Option. Und dann in einem zweiten Schritt die Dinge überarbeiten und die Artikel schreiben. Colette und Terry, sie erzählen die Schwierigkeit überhaupt. Ja? Also sie haben kein Notizbuch in ihrer Hand. Terry traut sich am Anfang ihrer Karriere nicht zu, überhaupt ein Notizbuch im Gerichtssaal rauszuholen, weil sie schämt sich und versucht, alle wichtigsten Sätze einzuprägen, um dann auswendig diese in einen Artikel einzusetzen. Colette ist in Gedräng, ein Polizist lässt sie nicht durch, sie darf nicht selbst die Festnahme von dieser Banda Benoit beobachten, weil sie ja eine Frau ist. Das erzählt sie in einer Reportage von 1912 mit dem Titel Dans la Foule. Und sie muss einfach beschreiben, was sie sieht, was ihre Nachbarinnen sagen über dem, was sie denken, dass sie sehen. Und nachhinein schreibt sie von diesen Empfindungen. Und das wäre der erste Punkt, also dass dieser erste Schreibmoment ausfällt. Und der zweite Punkt, eigentlich habe ich das schon gesagt, es ist diese Unmöglichkeit, Zutritt zu haben. und diese Sperrung, die immer inszeniert wird, also diese Unfähigkeit oder Unmöglichkeit, Türe aufzumachen und die Strategien, die entwickelt werden, um das zu machen. Wie auch Marie meinte, es sind schon Fälle, wo man die Öffentlichkeit sucht. Man hofft, dass die große Öffentlichkeit die eigenen Überlegungen zur Kenntnis nimmt. Und ich glaube, das ist wichtig.
Wenn wir jetzt auf die Veröffentlichung der Texte schauen, also auf das, was nach dem Sammeln ansteht, würde ich euch gern nach Prozessen der Anerkennung und Integration fragen, weil wir das Thema bisher eher gestreift haben. Was wäre euch in diesem Bereich aufgefallen?
Ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die größten und umfangreichsten Kriegstagebücher, die wir haben, stammen, glaube ich, von Frauen. Und die Frage der Anerkennung, die ist, glaube ich, recht schwierig. Also für viele war das eben schon dieser Schritt in die Öffentlichkeit. Also viele berichten darüber, dass sie aus ihren Tagebüchern vorlesen und darüber eben auch Anerkennung bekommen. Der Schritt, diese zu veröffentlichen, der ist aber wiederum sehr, sehr schwierig. Also was man da noch am häufigsten findet, sind eben diese Schultagebücher, die dann ein Lehrer veröffentlicht und dabei die Schülerinnen auch nur noch als Schülerinnen bezeichnet. Und sagen wir, man weiß, wie diese Tagebücher geschrieben wurden, dann sind es eben vorwiegend diktierte Aussagen. Also da tritt die Autorin quasi komplett zurück. Ja, darüber hinaus gab es wenige Möglichkeiten, weil in der literarischen Öffentlichkeit der Zeit tatsächlich der Bericht aus dem Feld gezählt hat. Und den konnte vielleicht am ehesten noch eine Krankenschwester mit einem Tagebuch ausfüllen. Da gibt es einige wenige Veröffentlichungen, aber das ist wirklich quantitativ völlig unerheblich im Vergleich zu den Tausenden von Kriegstagebüchern und Erlebnisberichten von Soldaten, die veröffentlicht wurden.
Ich glaube, in meinem Beispiel wäre die Frage auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde da auch wieder sagen, dass es so eine Art Spannung gibt. Also was auf der einen Seite interessant ist, dass Gabriela Mistral eben in einer Zeit schreibt, in der die Avantgarde eigentlich dominiert, dass sie aber so gar nicht zu dieser Strömung gehört. Sie vernetzt sich mit vielen Intellektuellen Lateinamerikas und da ist eben auch auffällig, dass es viele Frauen sind. Also beispielsweise Victoria Ocampo aus Argentinien, aber sie stand auch in Kontakt zur brasilianischen Schriftstellerin Cecília Meirelles. Also das sind durchaus auch weibliche Netzwerke, die dann eine Rolle spielen. Wenn es um Integration geht, würde ich bei Mistral aber als erstes an die Integration des autochthonen Lateinamerikas denken. Also das ist, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, eines der wichtigsten Kennzeichen dieser Prosaschriften, dass es um eine Aufwertung geht. Es geht um eine Sichtbarmachung, um eine Anerkennung und dass eben auch die autochthonen Literaturtradition, beispielsweise der Mapuche, auch als Kunst anerkannt werden. Und das ist natürlich auch ein avantgardistischer Impuls, aber eben nicht innerhalb dieser Kunstbewegung. Also auch eine Spannung, ähnlich wie es vorhin schon dargelegt wurde.
Im Fall von Colette und von Tergi, ich denke, es gibt schon ein Streben nach Integration in einem journalistischen Betrieb, das männlich dominiert. Also es ist schon spürbar, ein gewisser Stolz auch eine Profession zu haben. Erhard Schütz hat in einem Artikel mit dem Titel von Fräulein Larissa zu Fräulein Dr. Kohler ein bisschen die Situation von Journalisten in den 20er Jahren beschrieben. Und die sind gar nicht so wenig, aber sie beschäftigen sich mit bestimmten Themen. Mode, Frauenbeilage und so weiter. Und ich denke, sich mit richtigen Reportagen zu beschäftigen, wirklich eventuell so in diesem lokalen Teil so über Wohnungsnot oder Gerichtsfälle zu schreiben oder über Krieg, es sind alle Themen, die herausfordernd sind. Und Tergi zum Beispiel durch ihre Pseudonym, also sie fängt mit der Unterschrift GT an. Es ist gar nicht erkennbar, dass diese kleinen Formen von Frauen sind. Und deswegen ist es auch ein interessanter Prozess.
Vielleicht kann ich da einhaken, weil das auch noch eine interessante Parallele ist zwischen dem Projekt von Maddalena und von mir. Dieses Queering, auch gerade in Bezug auf den Namen der Autorin, das sollte man, glaube ich, bei Gabriela Mistral noch erwähnen. Also eine der bekanntesten Studien zu Mistral heißt eben auch nicht zufällig A Queer Mother for the Nation. In der Studie von Licia Fiolmata geht es um die Selbstinszenierung von Mistral und Fiolmata kommt da auch gleich auf ihren Künstlernamen zu sprechen. und wie der sich eben auch entwickelt hat. Und zunächst nannte sich Gabriela Mistral Alguien, also jemand ohne Geschlecht. Erst später entwickelte sie eben diesen Künstlernamen Gabriela Mistral, in der eben auch zwei männliche Künstlernamen enthalten sind, Gabriele D'Annunzio und Frederic Mistral. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Mistral, dass man diese queeren Elemente auch nicht ganz außer Acht lässt.
Könnte man vor allem in dieser Namensgebung eine Imitation des Männlichen erkennen, beziehungsweise stellen sich die Mustergenre oder Texte in eine bestimmte männliche oder weibliche Tradition? Meine Frage wäre eigentlich auch, ob es Modelle der Autorschaft gibt, die sich hinter solchen Inszenierungen verbergen können.
Ja, also ich finde die Frage auf jeden Fall auch interessant. Generell muss man bei diesen Kriegstagebüchern darüber nachdenken, ob man da noch von Autorschaft spricht oder eher von Redaktion, Sammlung, Collage und dann halt das jeweils in die Akteursform bringt. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man sich sozusagen anschaut, vielleicht auch welche Vorbildtexte weibliche Diaristinnen zu der Zeit zur Verfügung hatten, dann stammen die nicht aus dem Bereich der Kriegsdiaristik, sondern das ist dann eben Tagebücher von Backfischen oder sowas, wo es so um diese extreme Selbstreflexion geht. Die Kriegsschriften, die stammen wirklich größtenteils von Männern. Also mir fällt jetzt tatsächlich noch zum Begriff der Imitation ein, dass ich in meiner Arbeit an einer Stelle mit dem Begriff der Mimesis gearbeitet habe, nämlich der Mimesis von Schreibszenen aus dem Feld, also dass tatsächlich Feldpostkarten abgeschrieben werden und dabei so eine Art Mimesis des Schreibens im Feld stattfindet, indem man eben einfach exakt diese Postkarte kopiert und zwar auch ihr Format, ihre Gestaltung, das Bildmotiv beschreibt. Hier hat man auf jeden Fall ganz stark diesen Imitationscharakter im Kriegstagebuch der Frau.
Allgemein habe ich mich gefragt, wie kann man sich als Autorin oder schreibende Frau in eine literarische Tradition stellen, die männlich geprägt ist? Schöpft man hier von null, entwirft eine ganz eigene literarische Form oder wäre Tergit hier ein geeignetes Gegenbeispiel, wenn sie Reportagen von Sling sozusagen imitiert?
Ja, weil ich gerade noch darüber nachgedacht habe, was in den Prosaschriften, die ich untersucht habe, was da so die Vorbilder wären von Mistral. Auch da ist wieder interessant, dass sie sich, wie gesagt, nicht so sehr an die Avantgarde rückbindet, sondern eher ans 19. Jahrhundert. Also das ist sozusagen sehr präsent bei ihr und da auch vor allem der kubanische Lyriker José Martí, der immer wieder als eine zentrale Referenz auftaucht. Aber wie gesagt, interessanterweise viele andere Gestalten und Autoren des 19. Jahrhunderts, also Michelet, Buffon, viele Autoren Europas, aber auch gar nicht immer die Literatur, sondern es gibt eben sehr viele Referenzen auch zur Bildhauerei, zur bildenden Kunst. Also gar nicht eine reine Einschreibung in die Literaturgeschichte, sondern eher in eine umfassendere Kunstgeschichte. Was aber auch präsent ist, und das hatte ich vorhin schon angedeutet, ist die Referenz zur Mystik, also beispielsweise zu Teresa von Avila. Und das ist etwas, das für viele Autorinnen wichtig ist, weil es eben eine Form war oder ein Raum war, in der Frauen auch schon in früheren Jahrhunderten sprechen konnten und schreiben konnten. Die Mystik ist ja auch von verschiedenen feministischen Literaturwissenschaftlerinnen eben als so ein Paradebeispiel für weibliches Schreiben auch angeführt worden. Und das ist eben auch bei Gabriela Mistral präsent.
Ich wollte sagen, dass Männers Imitation wäre im Fall zum Beispiel von Tergit, aber auch von Colette genau das Gegenteil, also eine bewusste Veränderung von der Perspektive, also ein bewusster Gegensatz. Du hast gefragt, ob die Berichte von Tergit irgendwie eine Imitation von jenen von Sling wären, was ich denke auch eine Kritik, ein Vorwurf sein könnte von bestimmten Zeitgenossen. Aber ich denke, wenn man zum Beispiel zwei Reportagen zum selben Fall von Sling und von Tergit liest und das gibt, also man merkt, sie machen zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn er über Femme Fatale schreibt, schreibt sie aus der Perspektive von einer Frau, die kritisiert, eine Angeklagte, die sich dumm stellt. Ich denke, es ist genau ein Kontrast zu bauen und nicht eine Imitation.
Wir sollten in den letzten 10 Minuten, die uns noch bleiben, versuchen, gemeinsam über übergeordnete Begriffe nachzudenken, die noch einmal die Gattungspoetik beleuchten, die wir uns ja für später aufgespart hatten. Es wurde bereits gesagt, dass sich schreibende Frauen oft Gattungen aussuchen, die eine schwache Normativität aufweisen. Könntet ihr hier noch einmal weiter ausführen? Ja, Marilia.
Ich glaube, ein wichtiger Begriff wäre derjenige der Aneignung. Man schreibt sich in die Gattungen ein und formt die um. Und das ist natürlich dann eine Form, sich etwas zu eigen zu machen. Bei mir vielleicht auch nochmal in Bezug auf die Frage, wer spricht und von wo spricht diese Person aus? Denn es geht bei mir auch um die Spannung zwischen der Form der Chronika und der Gattung des Reiseberichts. Der Reisebericht ist natürlich eine traditionell europäisch geprägte Gattung, jedenfalls im Kontext Lateinamerikas, die natürlich auch die Außenperspektive der EuropäerInnen auf Lateinamerika darstellt. Und eine wichtige Gattung war, die den Kolonialismus nicht nur begleitet hat, sondern dokumentiert hat und mitgeprägt hat und an diesem beteiligt war. Von daher ist bei mir nicht nur in Bezug auf die Frage der Männlichkeit, Weiblichkeit der Chronika, Aneignung ein Stichwort, sondern auch in Bezug auf die kolonialen Gestus.
Also aus der Perspektive meiner Autorinnen gesprochen, die ihr Kriegstagebuch geführt haben, würde ich sagen, dass sozusagen schon die Entscheidung dafür, das Tagebuch ist jetzt ein Kriegstagebuch, eine Form der Aneignung ist, jedoch eine, die vielfach auch Zweifel hervorhebt. Darf ich das, wenn ich nicht im Feld bin? Darf ich das, wenn es für mich hier eigentlich keine Rolle gibt? Und was bedeutet das dann eigentlich? Worüber darf ich denn schreiben? Und da kommt dann auch wieder so eine Selbstzensur hinzu. Also das, was ins Tagebuch hinein darf, muss auf jeden Fall kriegsrelevant sein. Wenn es jedoch meine Zweifel am Krieg sind oder Gedanken an was ganz anderes, dann muss ich die ausschließen.
Ich finde super, diesen Vorschlag von Aneignung zu sprechen und aus dieser Perspektive das Ganze zu betrachten. Und vielleicht gibt mir auch die Gelegenheit zu sagen, dass diese kleinen Formen eigentlich nicht nur positiv sind, sondern auch sehr viele Nachteile haben. Wenn sich diese Autorinnen ein Genre, ein Stil oder ein Beruf aneignen, das gilt auch für problematische Aspekte von dieser kleinen Form. Das heißt, patriotistische, kriegsbejahende Reportagen sind dabei, sehr problematische Kommentare über Gerichtsfälle, die für heutige Sensibilität schwer lesbar sind oder auch einfach die Übernahme von der Perspektive der Zeitung, die teilweise konservative, große Zeitungen sind, die nicht alles durchgehen lassen. Und ich denke, diese kleine Form, die aus ökonomischen Gründen eventuell nötig sind oder auch um eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen, die sind auch teilweise anfällig für eine Aneignung von Problemen, die in diese kleinen Formen selbst nicht reflektiert und behoben werden können. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu den kleinen Formen, die jetzt Marie beschrieben hat, weil da bleibt die teilweise private Sphäre ein Schutz gegen diese Übermacht der journalistischen Betrieb zum Beispiel oder von einer Öffentlichkeit, die auch so Erwartungen hat und Dinge nicht zulässt. Und vielleicht ist das ein Unterschied.
Da wird deutlich, wie unterschiedlich diese Aneignungsprozesse sein können, dass sie, wie Marilia es geschildert hat, schon fast emanzipatorisch wirken, indem ein nicht männlicher und dekolonialer Blick mit der Chronika möglich wird, der die Perspektive der europäischen Reiseberichte sozusagen unterläuft. Bei Marie geht es eher in die gegenteilige Richtung, wenn Frauen sich über ihre Grenzen im Klaren sind und ihr eigenes Schreiben zensieren, um ihre Kriegstagebücher überhaupt veröffentlichen zu können. Spannend ist auch deine Feststellung, Maddalena, dass die kleinen Formen bei dir eher Probleme mit sich bringen, weil Reflexionen oder eigene Meinungen nicht möglich sind. Tergit oder Colette müssen sich oft nach der Erwartung der konservativen Zeitung oder der Öffentlichkeit richten. Gibt es denn hierbei auch eine positive Seite? Sind kleine Formen vielleicht gerade durch ihre Widersprüchlichkeit, durch die Möglichkeit, sie den spezifischen Gegebenheiten anzupassen, besonders geeignet fürs weibliche Schreiben? Ist der Kontext möglicherweise auch relevanter als bei großen Gattungen?
Also bei vielen Kriegstagebüchern würde ich sagen, der Kontext ist fast alles. Also der Kontext kann sozusagen alles mit der Form machen. Alles, was um die Diaristin herum passiert, wird in das Kriegstagebuch aufgenommen. jede gehörte Nachricht, jedes gesammelte Objekt. Das ist sicher zum einen dieser losen und auch offenen Form des Tagebuchs geschuldet, aber auch dieser fast totalitären Kultur des Krieges der Zeit.
Ich glaube, bei mir wäre das eher etwas konträr zu dem, was Mistral macht. Denn ich hatte ja schon dargestellt, dass sie versucht, ihre Schriften möglichst breit zu streuen, eben mehrfach publiziert, was mit dem Willen zusammenhängt, eine panamerikanische Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit zu konstruieren. Das ist eine der Thesen, die ich verfolge. Da sieht man eben, dass ein Text über Mexiko eben gerade nicht in einer mexikanischen Zeitung veröffentlicht wird, sondern in Chile veröffentlicht wird. Oder die Texte über Brasilien werden in Argentinien veröffentlicht. Von daher ist es mit Sicherheit nicht kontextunabhängig. Aber es wird bewusst weit gestreut, es wird bewusst aus der Erinnerung heraus erzählt. Es sind auch sehr konstruierte Texte. Ich sagte schon, dass sie überhaupt nicht sprachlich leicht zugänglich sind, sondern dicht sind. Und auch oft Texte, in denen sich die Erinnerungen an die unterschiedlichen Reisen vermischen. Und all das dient eben, so meine These, der Erschaffung einer nicht nationalen Zugehörigkeit, sondern gesamtlateinamerikanischen Zugehörigkeit.
Rückblickend, wie könnte man diesen Dualismus von männlichem und weiblichem Schreiben oder weiblich-literarischen Gattungen denn jetzt bewerten? Ist das begrifflich geschickt oder baut ihr mit eurem Material diese Trennung eher ab?
Ich denke, das lässt sich nicht so leicht verallgemeinern. Zum Beispiel, wenn ich an Gerichtsreportagen, die sich mit dem Thema des Paragraph 2018 beschäftigen, also Abtreibungsparagraph, natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Sobald auch Frauen darüber berichten können, in diese kleine Form, die dann in einem Medium auftaucht, das jeden Tag von einer großen Masse von Menschen gelesen wird, es ist wirklich wichtig zu überlegen, wer das schreibt, wer das spricht, und welche Folgen das hat. Für mich zumindest wäre es sehr stark von der Perspektive abhängig und ich würde nicht eine Art von weiblichem Schreiben bezüglich der Gerichtsreportagen stark machen wollen. Es gibt natürlich Themen Abtreibung, Scheidung, die immer wieder Reporterinnen interessieren und wo auch interessant ist zu schauen, wie schreiben sie darüber und was haben sie dazu zu sagen.
Ich denke, es ist immer problematisch, Gattungen irgendwie essentialistisch festzumachen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse historische Dynamik und man muss sich anschauen, was konnten Frauen überhaupt schreiben, was war überhaupt zugänglich, wie konnten sie Zugang zum Literaturmarkt erhalten. Das Phänomen der Übersetzung wurde zum Beispiel angesprochen, was ja auch in der Aufklärung zum Beispiel total wichtig war. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, das nochmal abschließend auch darzustellen, dass natürlich eine Gattung nicht weiblich ist. Diese Problematisierung gibt es ja auch in Bezug auf den Brief zum Beispiel, kann man in Bezug auf das Tagebuch genauso festlegen, denke ich. Aber nichtsdestotrotz ist der historische Blick da auch entscheidend.
Marie hätte hier noch ein Zitat von Gottfried Keller parat, das an dieser Stelle gut passt.
Also Gottfried Keller hat im 19. Jahrhundert behauptet und geschrieben, ein Mann ohne Tagebuch sei wie eine Frau ohne Spiegel. Ich finde, dieses Zitat ist einfach in so vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Natürlich auch interessant, dass hier Tagebuch und Spiegel in einem Satz zusammenkommen. Aber hier ist sozusagen eher ein Beispiel dafür, dass das Tagebuch eigentlich etwas ist, das jeder Mann führen sollte. Insofern würde ich auf jeden Fall Marilias Position unterstreichen, dass man diese Texte historisch verorten muss und eben auch praxeologisch schauen musst, was waren die Bedingungen, unter denen geschrieben werden konnte.
Und diese zwei Punkte, die Historisierung der Quellen und ihre praxeologische Betrachtung, sind gute Stichworte für ein Schlusswort. Mit einem solchen Blick wird es ja eigentlich erst möglich, unterhalb von Gattungsnormen anzusetzen und Dinge wie die Alltäglichkeit, Arbeits- und Schreibroutinen und auch Schreiborte sichtbar werden zu lassen, die für das weibliche Schreiben, wohlgemerkt in Anführungsstrichen, essentiell sind. Marie, Magdalena, Maria, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke in eure Projekte.
Herzlichen Dank an Gwendolyn and the Toy Boys, die uns erlaubt haben, ein paar ihrer Lieder einzuspielen. Ihr habt Well Educated, Girl Scout, Hände getrocknet und Why Not gehört.
Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, kontaktiert uns gerne unter mikroform-podcast.idl@hu-berlin.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Feel free.
Invalida. This is what pressure makes you do.